Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in dem Sommer dieses Jahres hatten wir eine Familienfreizeit in Rerik und für diese Freizeit durfte ich mich vorbereiten auf die unbekannten Könige im Alten Testament und das war für mich sehr spannend, da habe ich vieles rausnehmen können und konnte leider bei den Bibelarbeiten nicht alles abarbeiten, was ich da gefunden hatte. Und ein Fundstück, was ich in dieser Vorbereitung neu entdeckt hatte, das war etwas über den König Josaphat, ein ganz interessanter Mann, ein ganz guter Mann vor dem Herrn. Und das, was ich dort gefunden hatte, habe ich mir gedacht, das hebst du dir auf für einen besonderen Moment, für einen besonderen Gottesdienst. Und der ist heute gekommen. Es ist eine Geschichte, wo wir an einem ganz frommen Mann lernen können, wie er in Sünde fällt, aber auch wie er letztlich der Sünde widersteht. Wir wollen hören zwei Texte aus der Bibel, aus 2. Chronik 20 und 1. König 22, wenn man die beide zusammenhören muss, um dieses Bild richtig abgerundet zu bekommen über das, was dort passiert ist. So wollen wir hören als Predigtext 2. Chronik 20, 35 bis 37 und 1. Könige 22, 49 und 50. Danach schloss Josaphat, der König von Juda, einen Vertrag mit Ahasja, dem König von Israel, der gottlos war in seinem Tun. Er kam mit ihm überein, Schiffe zu bauen, um nach Tarsis zu fahren. Und sie bauten die Schiffe in Esion-Geber. Aber Eliezer, der Sohn Dodawas von Meresha, weissagte gegen Josaphat und sprach: Weil du mit Ahasja übereingekommen bist, zerstört der Herr dein Werk. Und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Und jetzt der erste Königetext. Und Josaphat hatte Tarsis-Schiffe machen lassen, die nach Ophir fahren sollten, um Gold zu holen. Aber sie fuhren nicht, denn sie zerschellten bei Esion-Geber. Damals sprach Ahasja, der Sohn Ahabs, zu Josaphat: Lass meine Leute und mit deinen Leuten zusammen auf den Schiffen fahren. Josaphat aber wollte nicht. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir wollen dir Dank sagen jetzt für diese beiden Worte aus dem Alten Testament über den König Josaphat, der da in Sünde gefallen war, Herr, und der auch seinen Widerstanden hat. Wir wollen dich bitten, dass du an und mit diesem Text uns lehren wollest über die Sünde in dieser Predigt. Das wird nur gelingen können, Herr, dass wir das recht verstehen für unser Leben, wenn du dieser Predigt deinen Segen gibst. Und darum wollen wir dich bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie in der letzten Woche eine Meldung wahrgenommen haben aus Mexiko. In den Nachrichten war jetzt nicht ganz wichtig, aber da wurde berichtet von zwei Räubern, die einen Krankentransport überfallen hatten. Sie haben einen Krankentransport überfallen und haben dort mehrere geschlossene Boxen gestohlen, in denen Kobalt 60 war. Das ist ein hochradioaktives Element, das gebraucht wird eben in der medizinischen Versorgung von Menschen. Und das sollte jetzt entsorgt werden. Die hatten den Müll gesammelt und es gab riesige Behälter, wo diese 40 Gramm drin waren. Und die waren natürlich entsprechend geschützt. Da gab es auch Aufschriften, radioaktiv und alles. Aber diese beiden bewaffneten Räuber, die haben diese Kisten und diese Tonnen gestohlen und sie haben sie schließlich auch aufgebrochen. Man hat die dann in der Wüste gefunden. Und diese beiden Räuber, die haben sich von all den Warnschildern nicht beeindrucken lassen. Vorsicht, Radioaktivität, tödlich. Sondern sie haben sie geöffnet und der zuständige Polizeisprecher hat mitgeteilt in der Meldung, man bräuchte gar nicht nach ihnen zu fahnden, weil in dem Moment, wo sie diese Dinge geöffnet haben, da haben sie so stark verstrahlt, dass sie vermutlich jetzt schon tot sind. Die haben das ignoriert. Vorsicht, Radioaktivität und haben mit dem Leben dafür bezahlt. Wir beschäftigen uns heute mit der Sünde. Dem, was ein König im Alten Testament falsch gemacht hat. Aber das ist nicht nur eine historische Beschäftigung oder so ein theologisches Lieblingsspiel vom Pastor Latzel, sondern hier geht es wirklich auch um Leben und Tod. Denn die Sünde ist etwas, was uns nicht nur das Leben hier auf Erden rauben kann, sondern eben auch das ewige Leben. Und deshalb habe ich über diese Predigt überschrieben, Vorsicht, Sünde. Und wir sollen neu sensibilisiert werden anhand des König Josaphats, wie uns die Sünde bedroht, auf dass wir möglichst immer wieder gefeit sind und der Sünde widerstehen können. Ich habe uns 4 Punkte mitgebracht. Erstens, die Sünde lockt mit dem vermeintlich Schönen und Guten. Zweitens, die Sünde verführt zum gemeinsamen Handeln mit der Welt. Drittens, die Sünde gaukelt denen Unfreiheit vor, die auf Gottes Wort hören. Und viertens, die Sünde führt in den Tod. Das Erste, die Sünde lockt mit dem vermeintlich Schönen und Guten. Hier wird ein Mann Gottes mit dem Schönen und Guten gelockt. Der Josaphat, der lebte so 870 bis 840, war ein richtig guter Mann, der treu dem Herrn Jesus nachgefolgt, dem Herrn nachgefolgt ist. Das können wir lesen, ist übrigens sehr interessant, kann ich Ihnen Mut machen, lesen mal 2. Chronik und auch in 1. Könige nach, was er alles getan hat. Der bekämpfte den Götzendienst, der veranlasste regelmäßige öffentliche Verlesungen des Gesetzes und sein Herz hing treu und fest beim Herrn. Aber er hatte einen großen Traum. Er war nur noch König über so ein kleines Restreich. Im Nordreich, da gab es 10 Stämme, er hatte nur noch 2 Stämme. Und er hätte so gerne wieder so ein Riesenreich wie sein Ururgroßvater Salomo. Das war der gewaltige König Israels gewesen. 40 Jahre Frieden, unendliche Reichtümer. Und so wollte er auch sein. Und um so zu werden wie Salomo, da sah er einen Weg. Denn Salomo hatte damals in Esion-Geber im Golf von Akaba Schiffe bauen lassen, sogenannte Tarsis-Schiffe, hatte die ausgesandt und die waren nach Monaten wiedergekommen. Die waren etwa im damaligen Jemen gewesen, in Ophir, und hatten unfassbare Schätze an Gold und Elfenbein mitgebracht. Und mit Gold, mit viel Gold und Elfenbein, da konnte man damals richtig gut König sein. So ein Großreich aufrichten, die Leute versorgen. Und das war der Traum des Josaphat. Das sagt man auch hier nicht. Er wollte eben Gold holen lassen. Und dazu lässt er sich dann auch mit dem gottlosen König Ahasja ein. Das ist seine schwache Stelle gewesen. Sonst war das ein ganz untadeliger Mann. Aber er hatte eben diesen einen großen Traum, den wollte er gerne verwirklichen, und dann fällt er in Sünde. Wisst ihr, so ist das mit dem Widersacher. Der Widersacher schaut auf die Gerechten, das lesen wir in Hiob nicht. Das ist da im göttlichen Hofstaat der Teufel ist, da fragt Gott den Teufel, hast du meinen gerechten Hiob gesehen? Der Teufel sieht auf die Gerechten und er geht um die Gerechten, das heißt also um diejenigen, die zu Jesus gehören, herum. Wie so früher im Mittelalter die Feinde, die eine Stadt belagert haben. Und guck ganz genau, wo ist denn die Schwachstelle hier in dieser Stadtmauer? Wo ist die Schwachstelle bei diesem frommen Menschen? Und das sind ganz häufig unsere Träume und Wünsche, die wir so haben, nicht? Unsere heimlichen Sehnsüchte. Und die nimmt er und damit arbeitet der Teufel. Ob das nun finanzielle Sehnsüchte sind, intellektuelle Wünsche, sexuelle Vorstellungen oder familiäre Wunschbilder. Was immer wir vermeintlich noch nicht erfüllt bekommen haben in dieser Welt, der Widersacher weiß darum und das kann er packen. Und da kann er arbeiten. Und da kann er uns mit diesen Wünschen, die an und für sich manchmal gar nicht schlecht sind, ganz schnell aufs falsche Gleis setzen. So wie eben hier bei dem Josaphat. Da ist ja erstmal nichts Schlechtes dran, wenn einer ein guter Regent sein will und wenn er seine Regierung mit mehr Geld ausstatten will. Aber weil ich es so sehr wünsche, nicht, da ist er bereit, die falschen Wege zu gehen. Und der Teufel kommt ganz häufig nicht mit dem Schlechten und Widerlichen zuerst. Der arbeitet ganz häufig mit dem Humanistischen, dem Weltverbessernden, dem Vernünftigen. Das ist doch so klug, was uns dann da eingeflüstert wird. Das wäre ja so einfach, wenn der Teufel kommen würde, wirklich mit so einem Hinkefuß und mit so einem Kuhschwanz und so einer furchtbaren Fratze. Ja, dann geht ihm keiner auf den Leim. Aber so arbeitet er nicht. Der kommt so ganz geschickt, so intellektuell, vernünftig häufig daher und erklärt uns die Dinge. Und wenn er um unsere Wünsche und Sehnsüchte weiß, dann kann er die ja mit all diesen Dingen immer wieder dann auch noch bestärken. Schaut auf die Geschichte des reichen Kornbauers. Nicht? Für den gab es nur seine Ernte, alles einbringen. Das war wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich vollkommen richtig, was der gemacht hat. Aber Gott hat da vergessen über all das Denken. Und damit war alles falsch. Da sagt Gott zu ihm, du Narr, der hat sich vom Teufel packen lassen. Oder denken wir an den König Salomo, dem ja hier Josaphat nacheifert. Nicht, der hat auch alles richtig gemacht und dann irgendwann wird er gewahr, er hat ja so viele Frauen in seinem Harem, manche von fernen Ländern und die glauben eben nicht an den einen Gott Israels, sondern an ihre Götter und die haben so Sehnsucht nach eigenen Tempel und dann macht er so was humanistisch Vernünftiges, nicht? Da geht er hin und sagt, da baut euch doch in Jerusalem auch kleine Tempelchen. Und am Harem könnt ihr euch so eine Anbetungsecke machen halt, nicht? Ich gehe weiter in einen Tempel, den ich habe bauen lassen, nicht? In Jerusalem, aber ihr könnt auch so ein bisschen nebenbei Fremdgötterei machen, nicht? Und wenn man da rein menschlich drauf guckt, wie vernünftig ist das denn? Wie wunderbar, nicht? Alle sollen ihre gleiche Freiheit haben, Toleranz der Religion, all diese Dinge halt, nicht? Und da klatschen wir dann alle in die Hände. Übrigens auch die bremisch-evangelische Landeskirche, nicht? Vor anderthalb Wochen hatten wir die Synode. Da war abgestimmt über das neue Bestattungsrecht. Da waren viele gute Punkte in diesem Manuskript drin, aber ein Punkt war die ganz große Katastrophe. Da sollte abgestimmt werden und ist auch abgestimmt worden von der Synode, dass wir uns beim Senat der Stadt Bremen einsetzen wollen und sollen dafür, dass die Muslime noch stärker ihre Bestattungsformen, ihre muslimischen Traditionen hier leben können. Dafür sollen wir uns als Kirche einsetzen. Und wenn Sie humanistisch drüber blicken, dann ist das alles so vernünftig. Wir haben da die Stimme erhoben, einige Pastoren, der Bruder Moorstein, auch ich habe da was gesagt, dass das das Falsche ist, dass das gegen das erste Gebot ist. Und dann sind die anderen aufgesprungen, da haben sie uns erklärt, wie richtig und wichtig das ist und das sei unmenschlich, was wir sagen würden, nicht? Und dann ist das abgestimmt worden. Das waren keine Handvoll, die mit uns dagegen gestimmt haben. Weite, breite Mehrheit, weit über 95%, die gesagt haben, das wollen wir, jawohl, wir müssen es unterstützen, dass hier islamische, muslimische Bestattungsformen stattfinden. Nicht? Nochmal, rein äußerlich ist das ja so menschlich und vernünftig und rein äußerlich steht dann Pastor Latzl und so Pastor Moorstein da, das sind die evangelikalen Hardliner, nicht? Aber die sehen wirklich nicht, wo sie wirklich auf die Sünde zugehen. Das macht die Sünde, die lockt mit dem Vernünftigen, mit dem Humanistischen, mit dem Weltverbessernden. Da muss man genau hinschauen, nicht? Goethe, nicht? Goethes Faust, nicht? Das ist ja so eine Abhandlung, wie der Teufel handelt, nicht? Und Gretchen, die dem da auf den Leim geht, nicht? Und all das Furchtbare macht, als sie das erkennt, nicht? Da sagt sie diesen wichtigen Satz, doch alles, was dazu mich trieb, Gott war so gut, ach, war so lieb, nicht? So arbeitet der Widersacher mit der Sünde. Und da passt ihr immer wieder auf, nicht? Bleibt immer am Wort und lasst euch nicht den Sinn vom Teufel verdrehen mit dem vermeintlich Guten, Schönen. Wenn es gegen das Wort Gottes ist, taucht es nichts, dann ist es Sünde. Ein zweites, was wir an Josaphat lernen können, die Sünde verführt zum gemeinsamen Handeln mit der Welt. Die Sünde Josaphats bestand nicht darin, dass er reicher werden wollte, wobei das eine große Gefahr ist, nicht? Also er will Geld haben, Gold haben und wenn ich das möchte, wenn mich das beherrscht, hat der Widersacher sofort alle Möglichkeiten. Im 1. Timotheusbrief steht einmal, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis, denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels, nicht? Also sagt die Schrift, ist jetzt nicht meine irgendwie finanzkritische Einstellung, ich bin ja auch jemand, der gerne Geld haben möchte, ich bin davon auch getroffen, nicht, dass ihr denkt, ich predige euch an, weil ich weniger Geld verdiene als ihr, nein, ich muss mich auch drunter stellen, aber das ist genau, wie es funktioniert. Da haben wir die Gier nach Geld und Gold und das ist die Wurzel, da kann der Widersacher wieder mit arbeiten. Und dann macht Josaphat den Fehler, und das ist sein Problem hierbei, dass er sagt, und dieses Geld hole ich mir zusammen mit dem Nachbarkönig, dem Ahasja. Und das war ein gottloser König. Das war ein Baalsjünger. Der betrieb wie kaum ein anderer den Baalskult im Nordreich. Der ging dem fremden Gott nach. Aber um eben Gold und Geld zu kriegen, da hat der Josaphat alle Bedenken zur Seite geräumt. Der wusste, dass das nicht richtig ist, mit dem gemeinsame Sache zu machen. Aber das gemeinsame Ziel hat ja gewunken. Und da hat er gemeinsame Sache gemacht mit der Welt, man müsste eigentlich hinschreiben, mit der gottlosen Welt. Und das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen keine Sache als Jünger Jesu mit der gottlosen Welt machen. Im 2. Korintherbrief heißt es einmal: Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. In Korinth ist es so gewesen, dass die Gemeinde sich klar bekehrt hatte, aber Korinth war ein Zentrum auch des heidnischen, griechischen Götterglaubens. Und die Menschen, die sich bekehrt hatten, die hatten natürlich noch Freunde, Verwandte und Bekannte, die noch nicht bei Christus waren. Und diese Freunde und Bekannten, die huldigten weiter all diesem falschen Götterglauben. Und da war es früher so, dass wenn einem Gott geopfert wurde, ein Stier oder ein Lamm oder sonst irgendwas, dann wurde nicht nur das Blut für den Stier vergossen, sondern man machte aus dem Opferfleisch häufig ein großes Gelage. Und daran nahmen die Christen auch teil in Korinth. Die dachten sich so nach dem Motto: Tja, wir sind ja bei Christus, also da kann uns doch eigentlich nichts passieren halt, nicht? Was bringt es schon, wenn wir da so an so einem fremden Götzendienstfeier teilnehmen? So schlimm kann es ja doch nicht sein halt, nicht? Aber da sagt Paulus ganz deutlich: Das kommt für euch nicht in Frage. Ihr müsst Grenzen ziehen. Ihr müsst Grenzen ziehen. Gott ist ein Gott, der Grenzen überwindet. Zwischen Mann und Frau, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Arm und Reich. Und da sind wir als Gemeinde aufgefordert, diese Grenzen zu überwinden. Aber eine Grenze wird in der Bibel immer deutlich gezogen. Die zwischen den Götzendienern und denen, die zu Jesu Christi gehören. Mit denen können und dürfen wir nicht an einem Joch ziehen. Das geht nicht. Das haut nicht hin. Und auch nicht aus Gefälligkeit, so nach dem Motto: Ich tue es ja nicht wegen ihres Gottes, aber der Mensch ist mir so wichtig, nicht? Erst tut man es aus Gefälligkeit und bald gefällt es einem, nicht? Man unterschätzt die Macht des Widersachers, der einen bindet. Wir leben in einer multireligiösen Gesellschaft, so wird uns erzählt, nicht? Damals der ehemalige Bundespräsident vor Gericht hier, vor die Rede gehalten hat in Bremen am 3. Oktober und gesagt hat: Der Islam gehört zu Deutschland, nicht? Der Islam gehört zu Deutschland. Das war mal ausgesprochen, haben viele noch protestiert, aber mittlerweile gehört ja dazu, nicht? In allen Schulen, da werden dann gemeinsame religiöse Feiern gemacht, nicht? Und da wird alles so zusammengemanscht, ein Gott, nicht? Aber ein Gott, über den lieben Gott können wir alle sprechen. Jesus passt da nicht mehr rein, der stört eben, der wird auch dann eliminiert bei all den Dingen, nicht? Das ist das Joch dieser Welt, ist das, was der Teufel will. Zieht nicht am Joch mit den Gottlosen, das ist ganz wichtig. Übermorgen lasse ich in der Lukas-Schule eine Klausur in der Jahrgangsstufe 11 schreiben, über die Barmer theologische Erklärung, die vor damals fast 80 Jahren aufgesetzt wurde, halt, als Männer und Frauen der Kirche erkannt haben, das, was die Nazis machen, das ist widergöttlich. Da sind die aufgestanden und dann haben die eine Erklärung verfasst zu sagen: Nur Jesus. Und mit euch können wir nicht mehr weitermachen. Und haben sich getrennt, die bekennende Kirche von den deutschen Christen, gesagt: Wir können selbst in der Kirche da nicht mehr weitermachen. Und dazu müssen wir immer wieder bereit sein, als gläubige Gemeinde, aber auch im Einzelnen, dass wir immer wieder aufpassen, dass wir uns nicht verführen lassen zum gemeinsamen Handeln mit der Welt. In der Bibel, bei Paulus heißt es immer wieder mal, wenn er über Menschen spricht, die abgeirrt sind, nicht: Er hat die Welt lieb gewonnen. Er hat die Welt lieb gewonnen. Da müssen wir uns entscheiden. Ziehen wir am Joch Jesu Christi, und dieses Joch ist leicht, oder ziehen wir am Joch des Widersachers halt? Das ist ein furchtbares Joch. Und Josaphat, der sagt: Ein Joch, das wissen vielleicht die Jüngeren nicht mehr, das waren früher so Geschirre halt, nicht? Ein Joch, das war ein Zuggeschirr, in dem man die Ochsen einspannte halt, nicht? Da war immer für zwei Ochsen Platz und dann zog der Wagen oder Pflug wurde von den Ochsen gezogen. An dem Joch mit den zwei Ochsen halt, nicht? Und da wollen wir uns nicht neben die Welt stellen, neben die gottlose Welt, sondern wir wollen immer wieder aufpassen, dass wir am Joch Jesu Christi ziehen und es nicht machen wie der Josaphat, der sich hier für den einen Moment hat verführen lassen und am Joch mit dem gottlosen König Ahasia gezogen hat. Die Sünde verführt zum gemeinsamen Handeln mit der gottlosen Welt. Ein drittes: Die Sünde gaukelt denen Unfreiheit vor, die auf Gottes Wort hören. Da haben sie die Schiffe gebaut, die erste Marge, der Ahasia und der Josaphat, und die sind nicht mehr ausgelaufen, die sind direkt zerschellt. Gott hat sie zerstört, noch im Hafen. Großes Wunder. Und er erklärt es auch dem Josaphat. Er schickt da den Propheten Eliezer und er sagt ihm: Die sind kaputt gegangen, weil du mit diesem Ahasia gemeinsame Sache gemacht hast. Und das versteht der Josaphat, der nimmt das Wort Gottes an und sagt, jetzt kann ich an diesem Joch nicht mehr weiterziehen. Das war ein Fehler, sich unter dieses Joch gestellt zu haben. Und er sagt, ich mache nicht mehr weiter. Aber die gottlose Welt, was interessiert die Zeichen und die Worte Gottes, nicht? Die ignoriert das alles, die Gerichtsworte, meine Güte, alle Blödsinn, wie zu Zeiten Noahs. Und der Hasser will sofort wieder neue Schiffe bauen. Er kommt dahin, das macht dieser Text deutlich, nicht? Und dringt in den Josaphat ein. Nun komm, deine und meine Leute, wir machen's nochmal. Und ich stelle mir vor, wie das gelaufen ist. Das war ja nicht nur der eine Satz, den er hier gesprochen hat, nicht? Wie der den bearbeitet hat, hat gesagt, komm, wir hatten doch diesen gemeinsamen Traum. Wir schaffen so viel Gold an und dann können wir uns so ein reiches Königreich bauen halt, nicht? Lass es uns nochmal versuchen. Und da lockt die Sünde wieder, nicht? Und ich nehme an, das kann ich jetzt nicht direkt aus dem Text nehmen, aber dass er sich natürlich auch geäußert hat dazu, dass der Josaphat es abgelehnt hat, als der gesagt hat, ich habe aber Weisung bekommen von dem Eliezer. Der kleine Prophet sagt dem großen König etwas und der gehorcht drauf. Und wie der Ahasja darauf reagiert hat, so nach dem Motto, ich habe da auch hunderte von Propheten und ich folge dir nur, wenn mir das passt. Mensch, das lass doch mal fünfe gerade sein lassen halt, nicht? Kein Problem. Du bist ja ein unfreier Mensch, nicht? So nach dem Motto wird er vielleicht gesagt haben. Denn das ist das, was uns die Welt als Christen immer wieder vorwirft, wenn wir die Grenzen ziehen und sagen, da können wir nicht mitmachen. Du bist ja unfrei. Dein Glaube, nicht, der bindet dich. Das ist die älteste Flöte des Widersachers, die er immer wieder spielt, nicht? Dieses direkt ausgesprochene oder so unterschwellige, du bist unfrei, nicht? Schon im Paradies, nicht? Sollte Gott wirklich gesagt haben, also sollte er euch zu unfreien machen, dass er euch irgendwie reglementiert, ihr doch nicht. Ihr seid freie Menschen, könnt doch essen, was ihr wollt. Zack, und sofort, wenn man dem nachgibt, dann ist man in Sünde gefallen. Oder denken wir an Goliath, nicht? Diese wunderbare Szene da bei Socho, als sich das Heer der Philister sammelt gegen das Heer der Israeliten. Da sind die ganz Starken, die damals Herrschenden, die freien Menschen, die Philister. Und da sind die Unterdrückten, die Israeliten. Und als Goliath hingeht, da lästert er nicht nur Gott, sondern sagt er einen wichtigen Satz. Sagt er, bin ich nicht Philister? Und er meint damit, bin ich nicht Freier? Und dann sagt er, ihr aber seid Knechte Sauls, Knechte nicht. Und der Goliath ist auch ein Werkzeug des Teufels. Und immer wieder spricht das die Welt uns gegenüber aus, die wir zu Christus gehört. Ihr seid doch nur Knechte des Gesetzes. Und nicht nur bei David und Goliath, nicht? Alle Religionskritik aller Zeiten hat uns das vorgeworfen, dem Christentum. Ihr knechtet die Menschen. Da waren die schlauen Religionskritiker, wie ein Nietzsche, nicht? Sklavenmoral hat das genannt. Da sind die weniger Schlauen wie ein Feuerbach, nicht? Und da sind die ganz Primitiven wie ein Rosenberg halt, nicht? Das ist alles nur eine Untermenschenmoral, die ihr vertretet, nicht? Ihr seid doch geknechtet. Wir machen euch frei. Wir befreien euch, nicht? Das haben wir immer wieder erlebt, nicht? Wenn die Menschen so aufgetreten sind und die Menschheit vom Christentum und von unserer vermeintlichen Knechtsreligion zu befreien, nicht? Da haben wir gesehen, wo es hingeführt hat, nicht? Der Mythos des 20. Jahrhunderts, nicht? Das befreite deutsche Volk, nicht? Wie sind wir geknechtet worden am Ende? Oder eben auch der Kommunismus. Was sind die Völker geknechtet und unterdrückt worden durch diese vermeintlich freiheitsbringende menschliche Ideologie? Liebe Brüder und Schwestern, lasst euch niemals vom Widersacher einreden, wir seien Knechte, wir seien unfrei. Das Gegenteil ist die Wahrheit. In Galater 5 heißt es, zu Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Der Widersacher in Wirklichkeit, der knechtet uns, aber nicht Jesus Christus. Wir haben alle Freiheit. Wir können auch Nein sagen zu diesem Gott. Wir können uns umwehren. Niemand muss ihm nachfolgen. Niemand muss seine Gebote halten. Das stellt er uns frei. Aber eins dürfen wir wissen, wenn wir uns gegen seine Gebote wenden, dann gehen wir sofort unter das Joch des Widersachers. Und dann wird es brutal und hart. Immer, immer. Ich erinnere mich an eine Konfirmandin aus meiner alten Gemeinde. Die hat einen guten Anfang gemacht. Die hat mitgearbeitet in der Gemeinde. Und die hat auch alles das übernommen, was wir erzählt haben, auch so den Dingen, was man jungen Menschen sagt, und seid sehr vorsichtig, dass ihr euch ja nicht direkt mit dem Erstbesten einlasst, nicht, und vorherlichen Geschlechtsverkehr, lasst das bleiben. Und dann hatte sie so mit 17 ihren ersten Freund kennengelernt und dann hat sie mir erklärt in einer langen E-Mail, dass das auch alles Quatsch sei, was wir erzählen würde, das sei so wunderbar, was sie jetzt gefunden hätte mit ihrem Freund und das sei die Erfüllung, sie würde auch nicht mehr kommen in den Gottesdienst und all das bla bla bla. Das waren nicht ihre Worte, nicht? Da hatte man richtig gemerkt, wie der junge Mann sie so richtig verführt hat. Nicht? Und sie war natürlich total glücklich für den Moment. Nicht? Das war ja so schön und so toll, das zu erleben als junges Mädchen und die Liebe geschenkt zu bekommen. Und sie hat sich dem ganz hingegeben. Halt, nicht? Und am halben Jahr, da hat er eine schönere, eine nettere gefunden. Da hat er sie fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel. Dann weiß ich noch, wie sie bei mir gewesen ist und war fix und fertig. Gesagt hat, ich fühle mich so schmutzig, ich fühle mich so benutzt. Die wirklich ganz tief unten drin. Echt? Da hatte sie für einen Moment die vermeintliche Freiheit gefunden, aber dann erleben müssen, wie sie geknechtet wurde. Das macht der Widersacher. Der spiegelt uns vor, ihr seid unfrei und lockt uns dann mit diesen Freiheiten. Komm doch, komm doch, komm doch, probier es aus, nicht? Und wenn wir ihm auf die Schliche gehen, dann merken wir ganz schnell, wie es zu den Katastrophen kommt. Die Sünde gaukelt uns die Unfreiheit vor. Die alten Brüder erzählten früher immer so eine Wahngeschichte in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst, in den Gemeinschaften halt, nicht, um deutlich zu machen, wie das ist mit den Gesetzen. Mit Gott, das sei das eben wie eine liebevolle Mutter, die da den Sohn eben, der morgens am Tisch sitzt, halt, der ein weißes Hemd anhat und sagt, nur pass schön auf, dass du dich nicht bekleckerst, damit du dich nicht umziehen musst. Nicht? Und wo die Mutter das nochmal sagt, der Sohn sagt, ich kann mit meinem Hemd machen, was ich will, mit meiner weißen Wäsche und packt in die Marmelade und schmiert sich von oben bis unten voll halt. Nicht? Und dann, als es vollgeschmiert ist, feststellt nicht, dass er tatsächlich jetzt dreckig ist und sich umziehen muss. Nicht? Das ist der Widersacher halt, nicht? Der sagt uns immer, ist nicht schlimm, mach so ein bisschen. Gott warnt uns, der will das nicht. Er will das Gute für uns, er will uns bewahren. Und wir sind nicht Unfreiheit, wir können frei entscheiden, wir können uns auch die Weste beschmieren, aber es tut uns nicht gut. Und deshalb Vorsicht, lasst euch nicht von der Sünde Unfreiheit vorgaukeln, sondern hört immer wieder auf das Wort Gottes. So wie es Josaphat auch getan hat, das ist das Tolle an dieser Geschichte, dass er ist in Sünde gefallen, aber dann hat er es erkannt und dann will er nicht mehr, dann widersteht er. Und ein viertes und letztes, was die Sünde tut, die Sünde führt in den Tod. Das ist hier sinnbildlich an dem, was getan worden ist. Man hat Schiffe gebaut und diese Schiffe zerstört Gott. Er schlägt sie einfach knitterkaputt. Das ist das, was Gott mit Sünde tut. Da, wo Sünde ist, da schlägt der heilige Gott rein und zerstört sie. Und ich darf euch sagen, nichts, was Sünde ist, wird bleiben, alles. Sei es hier in dieser Welt oder der Eins in der Ewigkeit, wird vom heiligen und lebendigen Gott brutalst zerschlagen. So wie diese Schiffe hier, die gebaut worden sind. Und auch alles, was an uns Sünde ist, das nimmt dieser Gott nicht an, sondern zerschlägt es. Das Gute ist, dass wir von Sünde rein werden können. Sünde ist etwas ganz Furchtbares. Das ist anders als mit diesem radioaktiven Element, wovon ich zu Beginn der Predigt erzählt habe. Nicht? Wenn Sie radioaktiv verseucht sind, nicht? Wenn Sie erstmal so eine Strahlendosis aufgenommen haben, die kriegen Sie nicht aus sich raus. Aber mit Sünde ist das anders. Sobald Sünde in Kontakt mit dem Blut Jesu Christi kommt, ist es gelöscht. Das ist alles vorbei. Hat die keine Kraft mehr. Wenn Sünde aber nicht in den Kontakt mit dem Blut Jesu Christi kommt, da ist die in uns drin und macht uns knitterkaputt. Da führt die uns in den Tod. Römer 6 heißt es, der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch im Advent darüber nachdenken sollen und dürfen, dass wir Sünder sind. Nicht, dass ich irgendeinem heute Nachmittag das nette Kaffee trinken vermiesen möchte oder den beschaulichen Gang über den Weihnachtsmarkt. Das dürfen Sie gerne alle tun. Aber was ich Ihnen anraten möchte, ist, denken Sie in dieser Adventszeit 2013 auch über die Sünde nach, die Sie persönlich tun. Auf dass Sie ganz bewusst sich neu unter das Kreuz stellen und sich reinigen lassen vom Blut unseres Herrn Jesus Christus. Auf dass all das, worauf Gott einen Zorn hat in Ihrem Leben, dass das getilgt ist und dass Sie es abgeben können. Die Sünde führt in den Tod. Und es ist wichtig für uns, dass wir diesem Todbringenden immer widerstehen, wenn der Widersacher uns lockt, so wie der König Josaphat. Und ich weiß nicht, wo der Widersacher momentan an deinem und ihrem Leben dran ist, wo er gerade Unfreiheit vorgaukelt, wo er dich mit irgendeinem Schönen und Guten lockt oder wo er dich irgendwie heißt, gemeinsame Sache mit dieser Welt zu machen. Ich möchte dir Mut machen, dass du widerstehst, wie der König Josaphat, und dass du es einfach nicht willst, dass der Widersacher dich in und unter die Sünde zieht. Und da möchte ich noch einmal warnen vor der Sünde. Das ist nichts Nebensächliches. Das ist das Schlimmste, was es in dieser Welt gibt. Die Sünde sollt, ist der Tod. Das wollen wir immer bedenken und immer vorsichtig sein. Aber wir dürfen uns auch freuen darüber, dass die Sünde zerstört ist und dass wir die Gabe Gottes in Christus Jesus haben, dass das ewige Leben uns schenkt. Möge unser Herr und Gott diese Predigt an deinem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören den Männerchor. Ist es der Gemeinde noch bekannt zu geben. Zunächst einmal die recht herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst am 3. Advent, am 15. Dezember, wieder um 10 Uhr hier. Predigen werde ich in diesem Gottesdienst. Hinweis auf die Kollekte, heute etwas vermeintlich Profanes, aber für unsere Gemeinde mit der größte Kostenblock, den wir haben. Wir sammeln heute noch einmal für die Heizkosten hier in Martini. Das sind hohe fünfstellige Beträge, die wir da jedes Jahr bezahlen müssen halt. Und Sie wissen, wenn wir einmal so im Winter richtig hochheizen, sind wir bei annähernd bei einem Gottesdienst bei 500 Euro, die wir bezahlen müssen. Und deshalb sind wir da immer wieder einfach auch genötigt, dafür zu sammeln. Auch wenn das so vermeintlich unspektakulär ist, es ist auch eine wichtige Kollekte. Und ich befehle diese Kollekte Ihrer Mildtätigkeit an. Gott segne Geber und Gabe. Das vielleicht auch noch, das darf man an der Stelle mal sagen, wenn wir jetzt die Kirche renovieren, kriegen wir ein neues Heizungssystem, hoffentlich schon nächstes Jahr, weil die Landeskirche auch gesehen hat, so geht das nicht weiter, das können wir nicht mehr tragen, das gibt so eine indirekte Heizung, also das ist absehbar, wenn dieses Loch dann hoffentlich zumindest minimiert wird. Ja, Einladung zur heute Abend. Heute Abend ist ein Konzert von dem Duo Khalil und dem Vokalensemble Tonart, und zwar um 17.30 Uhr hier in der Kirche, überschrieben mit Melodien der Seele. Es werden Klezmer und jüdische Melodien gespielt. Wir hatten gestern schon ein ganz tolles Konzert mit unseren indonesischen Freunden, das war toll, und ich hoffe, dass es heute Abend auch wieder gut wird, da gehe ich von aus also, und ich hoffe und wünsche auch, dass dann Leute da sind. Dazu recht herzliche Einladung. Eintritt ist frei. In der nächsten Woche haben wir ebenfalls ein Konzert, und zwar am Freitag, den 13. um 19 Uhr, das traditionelle Adventskonzert mit dem Vokal- und Posaunenchor unserer eigenen Gemeinde. Auch da ist der Eintritt frei, auch dazu natürlich recht herzliche Einladung, Freitag 19 Uhr. Dann haben wir in der nächsten Woche am Mittwoch wieder Gebetskreis um 18.30 Uhr und die Bibelstunde um 19.30 Uhr. Jetzt hatte ja ganze Weile, zwei Monate, der Bruder Katzner die Bibelstunde geleitet. Das war wunderbar. Ab jetzt Mittwoch übernehme ich wieder Thema. Am Mittwoch wird es sein Heiligung um 19.30 Uhr in der Bibelstunde. Am Mittwoch ist eine ganze Menge los, nicht nur Bibelstunde und Gebetskreis. Am Nachmittag ist auch Gemeindenachmittag, halt unser adventliches Beisammensein um 15 Uhr mit Kaffee trinken, mit Andacht, mit ja, beschaulichen Texten, die wir auch lesen werden. Adventlich halt auch dazu recht herzliche Einladung. Mittwoch um 15 Uhr der Gemeindenachmittag. Ja, dann Hinweis auf Bücher von dem ehemaligen Bischof Kirschnereit, der hatte ja so einen Katechismus geschrieben, die liegen am Büchertisch jetzt aus, da hatten einige von Ihnen das bestellt, das wollte ich an der Stelle auch abkündigen, dass Sie das wissen, dass die abgeholt werden können. Und am Freitag noch einmal der Hinweis für die Krippenspielprobe für die Kinder von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Ich möchte gerne mit Ihnen zusammen beten. Lieber Herr und Heiland, ich möchte Dank sagen, dass du mich und dass du die Geschwister heute Morgen neu daran erinnert hast, wie Sünde uns lockt und wo wir alle in der Gefahr stehen, dass der Widersacher uns da packt. Ich möchte dich bitten für mich und für die Gemeinde, Herr, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist immer wieder neu die Klarheit schenkst, dass wir das erkennen, wo wir vom Widersacher versucht werden und dass wir dann durch deine Kraft auch widerstehen können, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du das uns allen zusammen schenkst, Herr, dass wir genauso wie der König Josaphat dann auch Nein sagen können. Lieber Herr und Heiland, ich möchte dich bitten für die Geschwister, die heute Morgen gekommen sind, auch für die Geschwister, die Brüder und Schwestern, die uns jetzt zugeschaltet sind, dass du sie segnest, führst und leitest in der vor uns liegenden Woche. Du weißt um diejenigen, die familiäre Probleme haben. Du weißt um diejenigen, die krank sind. Du kennst diejenigen, die vor einer schweren Woche stehen, weil sie Entscheidungen treffen müssen oder weil sie beruflich über eine hohe Hürde müssen. Für sie alle möchte ich dich bitten, Herr, um deinen Beistand und deine Nähe. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihnen hilfst und dass sie spüren, dass du bei ihnen bist und dass du sie segnest. Lieber Herr und Heiland, ich möchte dir die Schuld bringen, die unsere Kirche immer wieder tut, aber die wir auch tun, wenn wir gemeinsame Sache machen mit den fremden Göttern. Ich möchte dich da bitten, Herr, dass du neue Klarheit schenkst in der EKD, auch in der Bremisch-Evangelischen Landeskirche, auf dass du die Verantwortlichen erkennen lässt, wie falsch es ist, wenn sie mit Allah gemeinsame Sachen machen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns davor bewahrst, Herr, dass wir hochmütig sind, auf diese Geschwister runtergucken. Aber ich möchte dich auch bitten um Veränderung und dass wir diesen Weg nicht weitergehen. Und ich möchte dich bitten um Vergebung für diese falschen Schritte, die wir da gehen. Lieber Herr und Heiland, wir wollen in die Stille treten und dir all das bringen, was wir auf dem Herzen tragen. Herr, und wir sind dankbar darüber, dass du unsere Gebete hörst. Danke, Herr, dass du ein hörender und helfender Gott bist. Und gemeinsam wollen wir das Gebet sprechen, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen gemeinsam singen das letzte angeschlagene Lied, Freue dich Welt, Lied 26, die Strophen 1 bis 3. Auch da dürfen Sie nochmal über das Thema Sünde nachdenken in diesem Lied, 26, 1 bis 3. Schwestern, das ist die Wahrheit unseres Lebens. Der Herr Jesus hat den Vater der Sünde, den Satan, gefällt. Und unter dem Segen dieses Gottes, der die Macht des Satans gefällt und gebrochen hat, da dürfen wir in die vor uns liegende Woche gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.